Wie ich letzten Sonntag schon angekündigt habe, am Ende der Predigt möchte ich heute weitermachen mit dem Predigttext vom letzten Sonntag. Und zwar stand der und steht immer noch in Jakobus 1, die Verse 18 bis 27. Und letzten Sonntag waren ja die ersten vier Verse der Schwerpunkt. Und ich beginne nochmal mit diesem Teil. Jakobus 1 ab Vers 18. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir gewissermaßen eine Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Geliebte Geschwister, seid schnell bereit zuzuhören, aber lasst euch Zeit, ehe ihr redet oder zornig werdet, denn der Zorn eines Mannes wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Deshalb, indem ihr allen Schmutz und das Übermaß an Schlechtigkeit ablegt, nehmt das eingepflanzte Wort in Sanftmut an, das eure Seelen zu retten vermag. Es geht um das Wort der Wahrheit, das unsere Seelen zu retten vermag. Das ist die entscheidendste Wahrheit im ganzen Universum, das, was wir gerade in den Liedern gesungen haben, was Gott uns da vor Augen gestellt hat, dass unser Gott und Schöpfer uns Sündern durch seinen Sohn Jesus gnädig sein will, obwohl wir es überhaupt nicht verdient haben. Und der einzige Grund dafür ist, dass er uns liebt. Einfach nur, weil Gott uns liebt, hat er für uns eine Lösung für das Sündenproblem geschaffen. Das ist die Wahrheit, das Wort der Wahrheit, das durch Jesus in diese Welt reingepflanzt wurde. Jesus war vor 2000 Jahren hier, Gott selber, in seinem Sohn Jesus. Und durch die Bibel und durch den christlichen Glauben ist jetzt dieses Wort der Wahrheit in diese Welt eingepflanzt. Und auch in unser eigenes Herz, wenn wir zum Glauben an Jesus gefunden haben, wenn wir erkannt haben, Jesus ist unser Richter und das ist genau richtig so, er ist unser Retter und das ist das Allerbeste, was uns passieren kann. Und er möchte unser Chef sein und er darf es auch in unserem Leben sein. Dann ist dieses Wort der Wahrheit auch in unserem eigenen Herzen eingepflanzt. Und diese Wahrheit, die soll ihre Wirkung dann entfalten in unserem Leben. Letzten Sonntag habe ich in der Predigt ja das durchbuchstabiert, was in Vers 19 steht, an dem Beispiel Kritik geben oder Kritik erhalten. Langsam, also schnell zum Hören sein und langsam zum Reden sein, langsam zum Zorn sein. Und heute möchte ich mir mit euch die nachfolgenden Verse genauer anschauen und lese uns jetzt ab Vers 22. Werdet aber Täter des Wortes und nicht nur Hörer, sonst betrügt ihr euch selbst. Wer nur Hörer des Wortes ist und nicht danach handelt, gleicht einem Menschen, der sein eigenes Gesicht im Spiegel betrachtet. Er betrachtet sich, geht weg und schon hat er vergessen, wie er aussah. Doch wer in das vollkommene Gesetz hineinschaut, in das Gesetz der Freiheit und dabei bleibt, also nicht ein vergesslicher Hörer wird, sondern es in die Tat umsetzt, der wird selig sein durch sein Tun. Vers 22 bringt es eigentlich schon auf den Punkt, worum es da geht. Gott warnt uns eindringlichst vor geistlichem Selbstbetrug. Wenn sein Wort der Wahrheit in unserem Leben nicht zur Anwendung kommt, also wenn unser Glaube letztlich nur uns selber dienen soll, aber nicht, dass die Wahrheit Gott dazu dienen soll, dass die Wahrheit und die Liebe Gottes in die Welt kommen und für andere erfahrbar werden, dann stimmt etwas mit unserem Glauben nicht. Das Beispiel, was dann hier gebracht wird im Jakobusbrief, ist ja von einem Menschen, der so in den Spiegel schaut und gleich darauf schon nicht mehr weiß, wie er aussah, wenn er weggegangen ist. Ich habe mich gefragt, was für ein Verhältnis hat jemand zu sich selbst, der so drauf ist, der in den Spiegel guckt und kaum ist er weggegangen vom Spiegel, weiß er schon nicht mehr, wie er aussieht. Was hat der für ein Verhältnis zu sich selbst? Kann man so jemand als gesund bezeichnen? Also ich habe gedacht, eigentlich kommt in diesem Bild ja so ein bisschen eine Identitätsstörung zum Vorschein. Ja? Der hat irgendwie, der nimmt sich da kurz im Spiegel wahr und geht weiter und schon ist es wieder weg. Mit anderen Themen hat er dann zu tun. Für mich war das so, dass Gott uns aufmerksam macht, dass wenn wir das Wort der Wahrheit hören, es für uns als richtig ansehen im Glauben, es bejahen, aber es nicht in unserem Handeln zur Anwendung kommt, dann ist eigentlich die Diagnose eine geistliche Identitätsstörung. Da stimmt etwas mit unserem Glauben nicht. Und das Interessante ist, dass dann in Vers 25 uns ein anderes Bild vor Augen gestellt wird, nicht mehr ein Blick in den Spiegel, ein Spiegel drückt ja auch so ein bisschen aus auf uns selbst, sondern ein Blick woanders hin, in das vollkommene Gesetz. Aber der Begriff Gesetz ist ja irgendwie so ein bisschen schwierig, das klingt immer so gesetzlich. Und Jakobus schiebt gleich nach, was dieses vollkommene Gesetz im Kern ausmacht, nämlich es ist ein Gesetz der Freiheit. Das ist das, was den Kern des göttlichen Gesetzes ausmachen soll. Freiheit. Die Bibel ist ja voll mit Geboten Gottes und in der Bibel bietet uns Gott das vollkommene Gesetz dar, das, was ihm wichtig ist für uns, was wir beachten sollen, woran wir uns orientieren sollen, was richtungsweisend ist für unser Leben und für das Miteinander in dieser Welt und auch für unsere Beziehung zu ihm. Und die Gefahr ist groß, das Gesetz Gottes gesetzlich zu verstehen. Wenn man es gesetzlich versteht, dann entsteht der Eindruck, das muss man alles tun, um Gott nahe sein zu können. Das muss man alles einhalten, alles befolgen, damit Gott mich segnen kann, dass ich für Gott annehmbar bin. Aber Gott hat ja mit Jesus gezeigt, wie wir es auch gerade in Liedern gesungen haben, dass wir seine Gebote einhalten, das ist nicht die Voraussetzung dafür, dass er uns trotzdem nahe kommt. In Jesus hat er uns das so krass vor Augen geführt, unser Gott und Schöpfer, dass er eben zu den Sündern gekommen ist, sogar mit ihnen Gemeinschaft hatte. Jesus sagt es ja auch selber in der Bergpredigt über den Vater im Himmel, dessen Liebe für alle da ist. Egal, ob sie ihn lieben oder nicht, ob sie ihm gehorchen oder nicht, dass er es regnen lässt, gleichermaßen für die Bösen wie für die Guten, dass er die Sonne scheinen lässt für die Schlechten und für die Tollen. Gesetzlich, das Gesetz Gottes gesetzlich zu verstehen, ist eine völlig falsche Sichtweise und Anwendung des Gesetzes. Im Neuen Testament wird klargestellt, durch das Gesetz kommt es zur Erkenntnis der Sünde. Das Gesetz soll uns überführen, dass etwas schief läuft, wo wir denken, das ist alles richtig, was wir tun. Dass wir erkennen, was falsch ist, was schlecht ist, wo wir uns selber was vormachen, betrügerisch, uns selbst betrügen oder andere, was gefährlich ist, was zerstörend ist. All das soll uns das Gesetz aufdecken und zeigen. Und Jesus selber sagt uns im Johannesevangelium, wer die Sünde tut, ist der Sklave der Sünde. Sklave, das war jemand, der war nicht frei. Der war geknechtet. Der konnte nicht das tun, was er wollte, sondern er musste das tun, was sein Herr ihm sagt. Und wenn die Sünde unser Herr ist, dann sind wir nicht frei, sondern sind wir Handlanger der Sünde. Und auch andersrum wird ein Schuh draus, wer sündigt, verliert seine Freiheit. Vielleicht war ich frei und dann sündige und dann bindet mich aber das, was ich getan habe, an die Sünde. Und dadurch bekommt die Sünde dann Macht über mich. Und genau das soll das Gesetz aufdecken. Wir haben ein Problem. Houston, we have a problem. Apollo 13, ja, da oben. Und die wussten, sie können das Problem nicht aus eigener Kraft lösen. Wir haben ein Problem, das wir nicht mit unseren menschlichen Mitteln lösen können. Und dazu ist Jesus gekommen, um diesem Zerstörungswerk des Feindes durch die Sünde ein endgültiges Ende zu bereiten. Und das hat Gott ja realisiert dadurch, dass Jesus das Gerichtsurteil Gottes über unsere Sünde auf sich genommen hat. Damit wir eben uns nicht länger mit unserer Sünde vor Gott verstecken müssen, so wie es unsere Urahnen Adam und Eva im Paradies gemacht haben. Die haben gesündigt und sofort haben sie gemerkt, jetzt ist es besser, wir verstecken uns, haben Angst vor Gott. Und Gott möchte, dass wir uns nicht mehr mit unserer Sünde verstecken müssen, sondern dass wir wissen dürfen, dass unser Gott und Schöpfer uns trotz unserer Sünde liebt, dass er trotz unserer Sünde voller Liebe und Erbarmen für uns gefallene Menschenkinder ist. Und dass er dann, weil wir ihn an uns ranlassen, dank seiner Kraft und Liebe uns aus unserem Sündenschlamassel raushelfen kann. Wenn wir das verstanden haben, dann können wir uns mit dem göttlichen Gesetz ganz anders beschäftigen. Dann können wir uns da ganz anders hinein vertiefen. Und das ist ja das Bild, was in Vers 25 so gezeichnet wird. Da ist ja die Formulierung, ich kann wieder die Brille. Doch wer in das vollkommene Gesetz hineinschaut, so ist es jetzt da übersetzt, man kann es auch übersetzen mit sich nach vorne beugen. Also das ist wie so, ja, in etwas hinein vertiefen, sich tiefer mit etwas befassen. Und das ist eben dann, wenn wir das geschnallt haben, eben gucken wir nicht in das vollkommene Gesetz hinein, um irgendwas bei Gott zu erreichen, sondern wir gucken ins vollkommene Gesetz rein, um bei Gott was zu lernen, von Gott zu lernen, nämlich das, was gut ist, was dem Leben dient, was in die Freiheit führt. Und dann kann sich unser Blick auf die 10 Gebote, die Bergpredigt oder was auch immer vom vollkommenen Gesetz Gottes in der Bibel uns begegnet, dann können wir das ganz anders aufnehmen. Es ist ja diese große Lüge vom Feind, die wir leider glauben, dass wir so dann den Eindruck haben, Gottes Gebote, Gottes Gesetz soll uns den Spaß am Leben nehmen. Als wäre das so die Grundabsicht Gottes, alles was Spaß macht, das verbiete ich euch. So ist Gott nicht drauf. Aber alles was zerstört, da sagt er uns, macht es nicht. Alles was uns an die Sünde bindet, das führt uns in die Unfreiheit. Gott sagt, macht es nicht, lasst es. Und alles das steht auch letztendlich unter dem Gerichtsurteil Gottes. Weil es nicht gut ist, kann Gott es auch nicht gut heißen. Also von Gott lernen wollen, was gut ist und es aber dann auch zur Anwendung bringen. Das ist es, was einen gesunden Glauben kennzeichnet. Und ich finde es so schön formuliert am Ende vom Vers 25, derjenige, der das in die Tat umsetzt, der wird selig sein in seinem Tun. Der wird schon spüren, dass es richtig ist, was er tut. Und dass da ein Glück und eine Zufriedenheit entsteht, die vielleicht wichtiger ist als auf den Spaß, den man vielleicht verzichten muss, weil die Sünde halt doch leider eben Spaß macht, aber zerstörerisch ist. Und dann muss man eben auch auf solchen Spaß verzichten, wenn man selig sein will durch das Tun. Ich möchte mit euch jetzt noch einen Schritt weitergehen und auf die letzten 2 Verse in dem Abschnitt schauen. Da wird es nämlich jetzt richtig konkret. Und zwar Vers 26 und 27 heißt es, wenn jemand meint, gottesfürchtig zu sein, aber seine Zunge nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Gottesverehrung ist nichtig. Eine reine und unbefleckte Gottesverehrung vor dem Gott und Vater ist diese: Verwaisten und Witwen in ihrer Not zu helfen, sich unbefleckt zu bewahren gegenüber einer gottlosen Welt. In Vers 26 geht es um die Zunge. Das greift Vers 19 auf, wo ich ja letzten Sonntag drüber gepredigt habe. Schnell zum Hören und lasst euch Zeit zum Reden und lasst euch auch Zeit zum Zorn. Die Zunge im Zaum halten. Kapitel 3 kommt es dann nochmal, da geht Jakobus noch ausführlicher ein auf unsere Zunge. Das ist anscheinend nicht nur ein wichtiges Thema damals gewesen, sondern das ist ein grundsätzliches Thema bei uns Menschen, dass unsere Zunge sehr schnell ganz gewaltigen Schaden anrichten kann. Dass wir im Reden einander verletzen, das haben wir jetzt auch in den letzten Monaten gemerkt mit unseren gemeindlichen Spannungsthemen, dass wir was sagen und wir haben überhaupt nicht auf dem Schirm, was das, was wir jetzt gerade sagen, vielleicht beim anderen auslöst, wo er sich jetzt in eine Ecke gedrängt fühlt, irgendwie in seinem Glauben nicht anerkannt fühlt, sich gemaßregelt fühlt, ausgegrenzt fühlt oder was auch immer. Und das Spannende ist, es ist im Grunde auf allen Seiten passiert. Es geht so schnell, dass wir Dinge sagen und einfach nicht überblicken, was es beim anderen auslösen kann. Hier wird eindeutig unterstrichen, echte Gottesverehrung besteht darin, dass Glauben und Handeln übereinstimmen. Das sind nicht zwei Sachen, die voneinander zu trennen wären. Wenn man es voneinander trennen könnte, dann wäre der Glaube einfach nur eine Illusion, eine Fantasie, eine Idee, aber nicht etwas, was dann tatsächlich auch im Leben durch die Kraft Gottes, durch sein Wort was verändert. Gottes Wort möchte hineinwirken ins Leben und das soll durch unseren Glauben in Gang kommen. Wenn ich meine Zunge nicht im Zaum halten kann, ich habe es vielleicht gar nicht gemerkt, aber mir spiegelt es jemand, spricht mich drauf an. Wenn ich dann so reagiere, ich habe halt ein loses Mundwerk, so bin ich halt. Soll jetzt mal nicht so empfindlich sein, der andere. Oder vielleicht sogar denke, geschieht ihm doch ganz recht, es musste mal gesagt werden, soll er jetzt mal hier die Ohren spitzen, ja? Oder ist doch selber schuld, hat mich so provoziert, dann muss er das auch aushalten können. So wie ich das verstehe, was uns Gott hier sagt durch den Jakobusbrief, ist das unstimmig, passt das nicht zusammen, diese Reaktion auf das, wenn ein anderer mir signalisiert, Tobias, ich habe ein Problem mit dir durch dein Verhalten, durch das, was du gesagt hast, und ich das dann einfach so abbügel, einfach so abweise. Schnell mit dem Reden bin, mit dem Verteidigen bin, vielleicht sogar schnell mit dem Zorn bin über den anderen. Wie kann er nur das so sagen? Wenn ein anderer mir das spiegelt, sehe ich da eine Überführung Gottes drin. Dass Gott mich überführen will durch das, was der andere mir spiegelt über mein Verhalten, dass ich vielleicht in einer ungeistlichen Haltung unterwegs bin. Und dass Gott mir eben durch sein vollkommenes Gesetz, das mich in die Freiheit führen will, das vor Augen malt, damit ich merke, was mein Verhalten beim anderen anrichtet. Und das ist dann im ersten Schritt, dass ich checke, ja, tatsächlich, ich habe ein Problem, da ist immer noch fleischlicher Tobias in mir, der nicht bereit ist, seine Zunge zu zügeln und der das auch gar nicht lernen will, seine Zunge zu zügeln. Denn das kann ich ja nur, wenn der andere mir zurückmeldet, Tobias, du hast gerade deine Zunge nicht gezügelt gehabt, obwohl du dir dessen gar nicht bewusst warst. Buße bedeutet, die Bereitschaft zu haben, für das, was man beim anderen angerichtet hat, Verantwortung zu übernehmen. Und zu gucken, wie man das hinkriegt, dass das für den Geschädigten wieder okay ist, was man da angerichtet hat. Und dazu muss man unter Umständen viel zuhören und sehr aufpassen, dass man nicht sagt, dass man nicht in Rage gerät, sondern dass man erstmal hört, versucht zu verstehen, um dann zu sehen, was ist jetzt von Gott her, vom vollkommenen Gesetz der Wahrheit, da jetzt zu tun. Die zweite Konkretion, die wir in dem Predigttext haben, Vers 27, da geht es um Witwen und Waisen. Taucht in der Bibel immer wieder mal auf. Für mich war das lange Zeit so eine stereotype Formulierung, mit der ich wenig anfangen konnte, weil ich eigentlich Witwen und Waisen nicht groß kannte in meinem Umfeld. Hab gemerkt, das ist so ein Begriff für irgendwie was ganz, ganz Großes, Wichtiges. Spannend ist, damals war halt wirklich, war das die Bevölkerungsgruppe, die die größten Probleme hatte. Also, ja, die Witwen, die hatten ihren Mann verloren, den Ernährer, durch den sie wer waren in der Gesellschaft, überhaupt ja rechtsfähig waren. Und die Waisen, ja, die hatten ja gar keine Eltern, die wusste, da gab es ja gar niemanden, der sich um sie gekümmert hat und für sie da war. Man könnte sagen, Witwen und Waisen, das ist so eine Chiffre, so ein Begriff für Also ein Sinnbild für die größte Not, die Menschen erreichen kann, ereilen kann. Sie hatten das Wichtigste für ihr Leben verloren. Entweder ihren Elternpartner. Das war im Grunde eine Vollkatastrophe. Ich habe da früher immer nur so wirtschaftlich drauf geguckt. Ja, wir leben in einem Sozialstaat und hier ist es und zur Not gibt es Kinderheime und irgendwie. Aber es drückt hier aus, wirklich die größte Not, die einen Menschen ereilen kann. Und dass es da eben wichtig ist, ihnen in ihrer Not zu helfen, für sie da zu sein und die eigenen Möglichkeiten, ihnen zu helfen, auch zu nutzen. Und nicht zu sagen, ja, ich bete für dich, sei gesegnet. Und letztlich hilft es demjenigen gar nicht. Der fühlt sich vielleicht noch fromm abgewatschelt, indem ich vielleicht noch einen tollen Bibelspruch überreiche, wo ich denke, das hilft demjenigen, das braucht er unbedingt. Und ich habe keine Antennen dafür, was wirklich seine Not ist. Und ihn bringt es nicht näher zu Jesus, sondern weiter weg. Witwen und Waisen, ist auch heute schlimm, seinen Partner zu verlieren, Eltern zu verlieren. Mir ist aber in der Vorbereitung so in den Blick gekommen, dass man Witwen und Waisen ja auch in einem übertragenen Sinn verstehen kann. Als Pastor kriegt man genügend Einblicke in verschiedene Lebenssituationen und Nöte, die da sein können. Und dazu braucht man auch nicht Pastor sein, das reicht eigentlich, im persönlichen Leben hinzuschauen, in der eigenen Verwandtschaft, im Umfeld, hören, was Arbeitskollegen sagen und so weiter. Es gibt so viele Beziehungswitwen und Witwer, obwohl sie in einer Ehe sind. Obwohl sie in einer Partnerschaft stehen, dass sie trotzdem im Grunde alleine sind. Dass sie nicht wirklich Rückhalt haben beim anderen, Wertschätzung erleben, Stärkung erleben, sondern dass im Grunde der Partner sich gar nicht wirklich interessiert. Man lebt einfach miteinander, ist eine Zweckgemeinschaft, vielleicht durch die Kinder verbunden, als gemeinsame Aufgabe sozusagen, die man sieht. Und wenn die Kinder aus dem Haus sind, gibt es ja auch mal wieder viele Ehen, die dann zerbrechen, weil sich im Grunde zeigt, dass es eigentlich von der Beziehung her substanzlos war. Und genauso gibt es auch Beziehungsweisen noch und nöcher in dieser Welt. Alle von uns, wir haben Eltern gehabt oder haben sie noch, durch die wir überhaupt ins Leben gekommen sind. Und wie waren diese Eltern tatsächlich für uns da? Waren es nur Versorger, die halt ja ihre Pflicht erfüllt haben, um die Kinder groß zu kriegen und dann rein ins Leben und dann haben wir unsere Pflicht erfüllt? Oder konnte da wirklich eine Beziehung entstehen? Haben wir wirklich gemerkt, wir bedeuten was für unsere Eltern und nicht nur, damit sie sich gut fühlen als Eltern, sondern sie interessieren sich auch dann für uns, wenn sie es eigentlich gar nicht interessieren bräuchte. Aber weil wir ihnen wichtig sind, weil unser Ergehen ja, ihnen am Herzen liegt, sind sie auch bereit, zu uns zu stehen, wenn wir ihnen Not machen, wenn wir sie ans Limit bringen. Können Sie dann immer noch Liebe für uns aufbringen? Was haben wir erlebt als Kinder unserer Eltern oder unserer Erzieher, derjenigen, die uns geprägt haben? Was wurde uns da vorgelebt? Was wurde uns da vermittelt? Also man könnte im übertragenen Sinn sagen, da gibt es auch Beziehungsweisen und Beziehungswitwen. Und ich möchte nochmal eine andere Dimension in Blick nehmen. Ich denke, es gibt auch ganz viele geistliche Waisen und Witwen in dieser Welt. Also Leute, die keine Verbindung zu Gott haben, die sich nicht mal vorstellen können, dass es ihn gibt und die damit unterwegs sind und das kennzeichnet ihr Leben. Und da ist dann eben ja vielleicht keine Hoffnung drin, keine Geborgenheit, kein Halt. Die müssen alles mitnehmen im Leben, was irgendwie dieses Loch in ihrem Herzen ausfüllen kann. Und und letztlich werden sie das nicht füllen können in dieser Welt. Das kann nur der Gott füllen, der die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat. Er als der Ewige wird nur diesen Mangel in uns letztlich ausfüllen können. Ganz viel geistliche Waisen und Witwen, wo ein enormer Mangel ist. Und das, was so schwierig ist, eine normale Witwe, normalen Waisen kann man ja am Familienstand oder so erkennen oder an dem, was man einfach über die familiären Verhältnisse weiß. Aber diese Beziehungsweisen, die Beziehungswitwen und die geistlichen Waisenkinder, die kann man so viel schwerer erkennen. Denn in der Regel zeigen sie ihre Bedürftigkeit nicht wirklich. In der Regel ist diese Bedürftigkeit verborgen hinter Schutzmauern, dass man sich ja nicht irgendwie die Blöße gibt, weil das ja beschämend wäre, wenn es deutlich würde, dass man eigentlich ja, beziehungshungrig ist, dass man im Grunde da eine Bedürftigkeit ohne Ende hat. Oder sie realisieren es gar nicht. Sie haben irgendwie gelernt zu überleben in einer harten Welt. Wie wurde da in Oberhausen gesagt bei unserer Gemeinde? Nur die Harten kommen in den Garten. Ja? Also ja, das ist so dann das Ideal. Nur sich nicht irgendwie ins Herz gucken lassen. Das ist die Überlebensstrategie in dieser Welt. Und dann kann sein, dass man selber gar nicht mitkriegt, was da eigentlich im Innern nach Beziehung schreit, nach Gott schreit. Ich finde es immer wieder spannend in der Predigtvorbereitung, woran Gott mich dann manchmal erinnert. Und ich habe da mal was sehr Spannendes erlebt. Das war eigentlich ein bisschen gruselig für mich, aber ich war da mitten im Vorbereiten einer Predigt. Da ging es damals um eine kirchliche Trauung, war da mittendrin und ich habe ganz viel tolle Gedanken irgendwie von Gott gehabt, wo ich dachte, die willst du dem Paar rüberbringen, dass sie wirklich Gott kennenlernen und ihn begreifen, dass sie sehen, was alles ja, von Gott für sie da ist, war da ganz erfüllt von, aber ich habe es einfach nicht gegriffen gekriegt, formuliert gekriegt. Da war irgendwie eine Blockade und die Zeit ist verstrichen, die Tage sind verstrichen und ich kam nicht vorwärts. Und eine, ja, am Vorabend der Hochzeit, ich hatte immer noch keinen Fuß auf dem Boden und dann ging das noch nachts bis 12:30. Ich habe gedacht, Jesus, ich werde wahnsinnig und nächsten Tag muss ich was bringen. Und ich habe es nicht hingekriegt. Ich habe Gott gefleht. Ich habe gesagt, Jesus, was soll das werden? Bin immer mehr in Panik geraten. War wirklich der echte Horror. Und dann um 12:30 war unser gnädiger Gott ganz gnädig mit mir. Er hat mir aber nicht einen Durchbruch für die Predigt geschenkt, so wie ich es gehofft hatte. Er hat mir einen Durchbruch zu meinem eigenen Herzen geschenkt. Er hat mir nämlich gezeigt, dass da keine Liebe in meinem Herzen war für dieses Paar, das ich da trauen sollte. Dass ich ganz voll davon war, von der Wahrheit Gottes für sie, was sie alles brauchen. Und was wichtig ist für ihr Leben und was ich ihnen, ich sag mal so, durch den Predigttext dann so rüberbringen wollte. Und anscheinend war Jesus so lebendig in mir, dass er mich hat spüren lassen, nee, Tobias, du bist da auf keinem guten Weg. Du willst dann nämlich in der Predigt was machen, wo du sie völlig überforderst, wo ich in der Predigt meine Zunge nicht im Zaum gehalten hätte, wo ich wahrscheinlich ganz viel theologisch, geistlich, richtige Wahrheiten Gottes rübergebracht hätte und mich wahrscheinlich gefühlt hätte als einer, der jetzt für das Wort Gottes eintritt und die zur wahren Gottesverehrung führen möchte, aber es wäre ohne Wertschätzung diesen beiden Menschen gegenüber gewesen. Und als Gott mich da überführt hat um 12:30, es war ein richtiger Befreiungsschlag für mich. Dann konnte ich nämlich plötzlich sehen, da sind geistlich verwitwete, geistlich verwaiste Menschen, zu denen ich am nächsten Tag sprechen werde, beziehungsweise am selben Tag, das war ja schon um 12:30. Und da habe ich dann gemerkt, ich habe sie eigentlich verachtet für ihren Unglauben oder nicht ausreichenden Glauben aus meiner Sicht. Ich habe sie eigentlich abgeurteilt. Verachtet, das ist kein schönes Wort, aber da hat Gott plötzlich das aus meinem Herzen hervorgeholt. Und ich habe dann gemerkt, das geht nicht. Ich kann nicht von dem Gott der Liebe, der sich vor 2000 Jahren aus Liebe zu mir in den Tod gegeben hat, ohne dass ich es verdient hätte, einfach nur, weil er mich liebt und weil er mich erlösen möchte. Da kann ich jetzt nicht so tun, als würde das nur für mich gelten und für die anderen nicht. Und ich darf Ihnen jetzt Gottes Wahrheit um die Ohren hauen. Es war für mich echt heftig, aber spannend war, um 2:30 stand die Predigt und das ging dann so zügig, das ging dann so flott, ich habe selber gestaunt und war auch interessant, dann von dem, wie ich selber mich erlebt habe, als ich die Predigt gehalten habe, wo ich gemerkt habe, ich konnte Wahrheiten Gottes aussprechen, aber nicht auf eine niedermachende Art, nicht eine konfrontative Art, die den anderen kritisiert und sich schlecht fühlen lässt, sondern auf eine Art, die Brücken bauen konnte. Geistlichen Witwen und Waisen sollten wir, glaube ich, zuallererst mal die Liebe Gottes bringen, indem wir lernen, sie mit den Augen von Jesus zu sehen, um dann zu schauen, was ist an Wahrheit dann auch vermittelbar. Und es war auch spannend damals, es ging nämlich dann weiter, ein paar Wochen später hatte ich dann im Grunde eine ähnliche Sache wieder und ich habe natürlich nichts gelernt aus der ersten Sache. Das ist bei uns Menschen manchmal so, dass das eben ein bisschen länger braucht, bis das von hier nach da geht. Da ging es um einen Schulgottesdienst, den ich vorzubereiten hatte, wo ich zu predigen hatte. Und da bin ich genauso wieder unter Druck geraten. Was soll ich da jetzt vom vollkommenen Gesetz Gottes rüberbringen? Und dann höre ich plötzlich in mir eine Aussage von Jesus, das nehme ich so in mir wahr, und ihr kennt die vielleicht aus der Bibel. Lasst die Kinder zu mir kommen. Bei mir hieß es dann, Tobias, dass Jesus mir gesagt hat, Tobias, lass die Kinder zu mir kommen und überfordere sie nicht. Das war seine Fortsetzung in dem, was ich gehört habe. Wo Jesus mir dann zum zweiten Mal gezeigt hat, dass ich vielleicht ganz wohlmeinende geistliche Anliegen auf meinem Herzen habe, die aber meine Zuhörer, meine Gegenüber noch gar nicht erfassen können. Und wenn ich ihnen das jetzt bringe, dann überfordere ich sie. Lerne erstmal die Menschen zu lieben, Tobias, das habe ich damals so empfunden, bevor du sie mit völlig richtigen geistlichen Anliegen konfrontierst, die für sie aber in dem Moment noch gar nicht dran sind. Weil sie nämlich geistliche Witwen und Waisen sind, denen ich mit einer Flammenschwertpredigt keine Brücke zu Gott baue, sondern vielleicht die letzten Brückenreste zu Gott, die noch da sind, vielleicht komplett einreiße. Geistliche Witwen und Waisen brauchen keine fromme Moral, die vielleicht noch so stark auf echte Gottesverehrung abzielt, sondern sie brauchen eine Begegnung mit dem Herzen Gottes. Und der Herzschlag von Gott, wie er ihn vor 2000 Jahren durch Jesus hier reingebracht hat in unsere Welt, in unsere Wirklichkeit, die so heftig von der Sünde entstellt und gezeichnet ist, dieser Herzschlag, der soll eben durch das Wort der Wahrheit, was in uns eingepflanzt wird, auch in uns immer mehr zum Schlagen kommen. Damit dieser Herzschlag des unsichtbaren Gottes und Schöpfers dieser Welt, dass er durch uns in dieser Welt immer mehr zu spüren ist und zu erleben ist, zu erfahren ist. Und dazu braucht es einen tatkräftigen Glauben, einen Glauben, der nicht nur in der eigenen Innenwelt ist, sondern der auch wahrnimmt, wo ist Not in der Welt. Bei geistlichen Witwen und Waisen, beziehungsmäßigen Witwen und Waisen. Es braucht einen tatkräftigen Glauben, der bereit ist, die eigene Zunge zu zügeln, sich von Gott bremsen zu lassen, um die Leute nicht zu überfordern, nicht zu überfahren, damit Gottes Wort der Wahrheit in uns immer wirksamer werden kann und durch uns in die Welt rein immer wirksamer werden kann. Dass Gottes Wort das bewirken kann, wozu es gesprochen wurde, in Gericht und Gnade. Zu seiner Ehre. Amen.